Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, o Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 31. Juli 2023, gleich dem 9. Mordort 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Absturz eines Ausbildungsflugzeugs am Payam-Flughafen. Amir Abdullahian. Iranisch-irakische Beziehungen sind populär und basieren auf umfassender offizieller Zusammenarbeit. Und Bombenexplosion in Pakistan. Mehr als 40 Tote. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Absturz eines Ausbildungsflugzeuges am Payam-Flughafen. Beim Sturz eines Ausbildungsflugzeugs am Flughafen Payam der iranischen Stadt Karaj westlich von Teheran sind am Montagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Am heutigen Montagmorgen gegen 5.45 Uhr Ortszeit ist ein Tecnam-Ausbildungsflugzeug vom Bhutia Mahan Luftfahrt College am Flughafen Payam abgestürzt. Und dabei sind der Pilot und der Flugschüler ums Leben gekommen, teilte die iranische Luftfahrtbehörde mit. Ein Untersuchungsteam der Zivilluftfahrtorganisation wurde an den Unfallort entsandt. Weitere Informationen dazu werden später bekannt gegeben. Amir Abdullahian, iranisch-irakische Beziehungen sind populär und basieren auf umfassender offizieller Zusammenarbeit. Der iranische Außenminister bezeichnete die Beziehungen zwischen Iran und dem Irak als eng, verflochten und stark. Am Sonntag wurde Hossein Amir Abdullahian im Rahmen eines Treffens mit Frau Jernin Hannes Plaschat, der Vertreterin des UN-Generalsekretärs für irakische Angelegenheiten in Teheran, über die aktuelle Lage und die Entwicklungen im Irak aus Sicht der Beauftragten des UN-Generalsekretärs für irakische Angelegenheiten informiert. Der iranische Außenminister betonte, die starken und umfassenden Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern basieren auf zwischenmenschlichen Verbindungen und einer umfassenden offiziellen Zusammenarbeit. Zusätzlich zu deren bilateralen Auswirkungen auf die Islamische Republik Iran und die Republik Irak fördern diese Stabilität, Entwicklung und Sicherheit in der Region. Amir Abdullahian hob weiter die Bedeutung der regionalen Rolle Iraks hervor und verwies auf die konstruktiven und privilegierten Beziehungen zwischen Teheran und Bagdad. Als Antwort auf die Aussagen der Vertreterin des UN-Generalsekretärs verwies er auf die Bedeutung der Sicherheit der Grenzen zwischen Iran und Irak und hob die strikte Umsetzung des Sicherheitsabkommens zwischen beiden Ländern hervor. Frau Hannes Plaschat erläuterte während dieses Treffens die konstruktive Rolle der Islamischen Republik Iran in Bezug auf den Irak sowie ihre Ansichten zu den internen und regionalen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Irak. Bombenexplosion in Pakistan, mehr als 40 Tote. Bei einer politischen Versammlung am Sonntag im Nordwesten Pakistans kamen mehr als 40 Menschen durch eine Bombenexplosion ums Leben. Krankenhausverantwortliche teilten den Medien mit, dass bei der Explosion auch mindestens 150 Menschen verletzt wurden und sich die meisten von ihnen in einem kritischen Zustand befänden und die Möglichkeit bestehe, dass die Zahl der Opfer noch einmal steigen werde. Die Explosion ereignete sich während der Versammlung der Islampartei Jamiat Ulema Islam im Bezirk Bajaukar der Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Bisher hatte keine Gruppe die Verantwortung für die Explosion in Pakistan übernommen. In einer Botschaft verurteilte der pakistanische Premierminister Shahbaz Sharif die Explosion bei der Versammlung der Jamiat Ulema Islam und verwies die Sicherheitsbehörden an, eine sofortige Untersuchung durchzuführen, um die Täter dieses Terroranschlags zu identifizieren. Maulana Fazlur Rahman, der Vorsitzende der Jamiat Ulema Islam, äußerte seine Besorgnis über die sich verschlechternde Sicherheitslage in Pakistan und forderte sofortige Maßnahmen der Regierung, um gegen die Feinde des Friedens und ihre Unterstützer vorzugehen. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi verurteilte den Terroranschlag in Pakistan und brachte der Regierung und dem pakistanischen Volk seine Anteilnahme zum Ausdruck und sprach sein Beileid aus. In einer Botschaft schrieb der iranische Präsident: Im Namen des iranischen Volkes spreche ich Ihrer Exzellenz und der befreundeten und brüderlichen Nation Pakistans mein Mitgefühl und Beileid aus und verurteile diesen terroristischen und herzlosen Akt. Wir glauben, dass solch eine unmenschliche und verbrecherische Tat nichts anderes als Schande für deren Täter und Kommandeure zur Folge haben wird. Das iranische Außenministerium verurteilte ebenfalls den Terroranschlag aufs Schärfste, der zum Tod und zur Verwundung dutzender pakistanischer Bürger führte. Auch der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian verurteilte diesen Terroranschlag und erklärte, dass der wirksame Kampf gegen Terrorismus und Extremismus ein gemeinsames Sicherheitsanliegen Irans und Pakistans sei und sagte, Terrorismus ist ein unheilvolles Phänomen unserer Zeit. Aufhebung vorzeitiger Gefängnisentlassung, weiteres Verbrechen gegen palästinensische Gefangene. Die Vereinigung palästinensischer Gefangener erklärte, dass die Aufhebung der vorzeitigen Freilassung durch den Minister für innere Sicherheit des zionistischen Regimes Teil der anhaltenden israelischen Verbrechen gegen palästinensische Gefangene sei. Als Reaktion auf die Aufhebung der vorzeitigen Freilassung palästinensischer Gefangener durch Itamar Ben-Gvir bezeichnete ihn die Vereinigung palästinensischer Gefangener am Sonntagabend als faschistischer Minister. In der Erklärung der Gefangenenvereinigung heißt es, seit dem Beginn der Amtszeit dieses faschistischen Ministers sind die palästinensischen Gefangenen in den Gefängnissen des zionistischen Regimes erhöhten Druck ausgesetzt. Seit seiner Bildung hat das aktuelle zionistische Kabinett seine Anstrengungen darauf konzentriert, bestehende Gesetze durchzusetzen oder zu ändern, um mehr Druck auf palästinensische Gefangene auszuüben. Am Sonntag hat der zionistische Minister Ben-Gvir das Gesetz für die vorzeitige Freilassung palästinensischer Gefangene aufgehoben. Zuvor hatte das zionistische Regime einige palästinensische Gefangene für kurze Zeit, einige Tage bis einige Monate vor Ablauf ihrer Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen, beispielsweise aus Platzmangel in den Gefängnissen. Dieses Gesetz umfasste auch Gefangene, deren Haftstrafe weniger als 10 Jahre dauerte und betraf nicht lebenslange Haftstrafen. Diesem Gesetz zufolge konnte ein Gefangener, der zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde, 21 Tage früher freigelassen werden. Gefangene, die für 2 bis 4 Jahre im Gefängnis sein mussten, konnten 2 bis 3 Monate vor Ablauf der Haftstrafe aus den Gefängnissen des zionistischen Regimes entlassen werden. Türkei, Schließung Büros der Muslimbruderschaft. Die Türkei hat das Büro der Muslimbruderschaft in diesem Land geschlossen. In Bezug auf Ankaras Bemühungen, die Beziehungen zu Ägypten zu normalisieren, schrieb die Zeitung Yeni Asya am Sonntag, dass das Hauptquartier der ägyptischen Muslimbruderschaft in der Türkei geschlossen worden sei. Seit den türkisch-ägyptischen Konsultationen im März 2023 standen die in der Türkei lebenden Führer der ägyptischen Muslimbruderschaft unter Druck und ihre Medien wurden angewiesen, nichts gegen die ägyptische Behörden zu veröffentlichen. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Ägypten wurden seit dem Militärputsch in Ägypten unter der Führung von General Abdel Fattah al-Sisi gegen Mohamed Morsi, dem damaligen Präsidenten Ägyptens, im Jahr 2013 abgebrochen. Und diese beiden Länder erlebten eine Zeit der Spannungen, die mit dem Tod von Mohamed Morsi im Gefängnis, den Erdogan als Märtyrer bezeichnete, die Spitze erreichten. Schließlich veranlassten die politischen und regionalen Entwicklungen im östlichen Mittelmeer und die zunehmend schlechte wirtschaftliche Lage Ägyptens die beiden Länder nach vielen Jahren dazu, ihre Beziehungen zu erneuern und während des jüngsten Erdbebens in der Türkei und in Nordsyrien. Esame al-Shukri, der ägyptische Außenminister, in die Türkei gereist und besuchte die vom Erdbeben betroffenen Gebiete. Während der Weltmeisterschaft in Katar trafen sich die Präsidenten der Türkei und Ägyptens, Recep Tayyip Erdogan und Abdel Fattah el-Sisi. Es war ihr erstes Treffen nach einem Jahrzehnt der Spannungen, das die Entschlossenheit der beiden Länder zeigte, ihre Beziehungen zu entspannen. In diesem Zusammenhang besuchte der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi am 27. Juli 2023 die Türkei, um über den Ausbau der bilateralen Beziehungen und über die regionalen Entwicklungen zu konsultieren. Die ägyptische Regierung betrachtet die Muslimbruderschaft als Terrorgruppe und erklärte ihre Aktivitäten nach dem Militärputsch gegen die Regierung von Mohamed Morsi als illegal. Jüngste Beleidigung des Heiligen Korans im Mittelpunkt des Gesprächs der Außenminister der Türkei und Schwedens. Die Außenminister der Türkei und Schwedens, Hakan Fidan und Tobias Billström, diskutierten am Sonntagabend bei einem Telefonat über die jüngste Welle der Angriffe auf den Heiligen Koran in Schweden. In dem Telefongespräch mit seinem schwedischen Amtskollegen erklärte Hakan Fidan, dass es abscheulich und inakzeptabel sei, den Koran weiterhin unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit zu beleidigen und sagte, Schweden sollte konkrete Schritte unternehmen, um Angriffe auf das Heilige Buch der Muslime zu verhindern. Der türkische Außenminister wird auch am Online-Treffen der Außenminister der Mitgliedsländer der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, bezüglich der häufigen provokativen Aktionen im Zusammenhang mit der Schändung und Beleidigung des Heiligen Korans in Schweden und Dänemark teilnehmen. In der aus diesem Anlass veröffentlichten Erklärung des türkischen Außenministeriums heißt es, dieses Treffen wird sich auf die Zunahme der Islamophobie in Europa und mögliche konkrete Schritte zur Bewältigung dieses Phänomens sowie zur Schaffung einer gemeinsamen Position in der Organisation für Islamische Zusammenarbeit gegen diese abscheulichen Angriffe konzentrieren. Vor 2 Wochen erteilte die schwedische Polizei in einem provokativen Akt erneut die Erlaubnis, das Heilige Buch der Muslime vor der irakischen Botschaft in Stockholm zu schändigen, und zwar an dieselbe Person, die eine solche abscheuliche Tat zuvor schon begangen hatte. Salvan Momika versuchte in einer weiteren anti-islamischen Aktion das Heilige Buch und die irakische Flagge vor der irakischen Botschaft in Stockholm zu verbrennen. Danach verbrannten die Mitglieder der islamfeindlichen und rechtsextremen nationalen Gruppe Dansk Patriot in einer weiteren abscheulichen Tat eine Kopie des Heiligen Korans vor der irakischen Botschaft in Kopenhagen, Dänemark. Anwendung gesetzlicher Beschränkungen gegen Schändung des Korans durch dänische Regierung. Die dänische Regierung gab am Sonntagabend in einer Erklärung bekannt, dass sie aus Sicherheitsgründen gesetzliche Beschränkungen gegen die Schändung und Verbrennung des Korans, des Heiligen Buches der Muslime, anwenden werde. Diese Maßnahme erfolgte nach der weltweiten Verurteilung der Schändung und Verbrennung des Heiligen Korans in Dänemark und Schweden. In der Stellungnahme der dänischen Regierung zu diesen Spannungen heißt es weiter: Die weltweiten Proteste gegen die Beleidigung des Korans haben ein solches Ausmaß erreicht, dass Dänemark in vielen Teilen der Welt und auf allen Kontinenten als ein Land gilt, das die Beleidigung und Demütigung der Kulturen, Religionen und Traditionen anderer Länder erleichtert. In dieser Stellungnahme heißt es weiter: Die wahren Ziele einiger Aktionen in Bezug auf die Beleidigung des Heiligen Buches der Muslime in Dänemark sind provokativ und können erhebliche Konsequenzen haben. Daher wendet die dänische Regierung gesetzliche Beschränkungen gegen die Schändung und Verbrennung des Heiligen Buches der Muslime an. Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte in einer separaten Erklärung: Das Verbrennen der heiligen Bücher anderer Religionen ist ein zutiefst beleidigendes und rücksichtsloses Vorgehen, das von wenigen Menschen begangen wird. Und diese wenigen Menschen repräsentieren die Werte, auf denen die dänische Gesellschaft aufgebaut ist, nicht. Er fügte hinzu: Daher wird die dänische Regierung die Möglichkeit in Betracht ziehen, in bestimmten Situationen einzugreifen, in denen andere Länder, Kulturen und Religionen beleidigt werden. Und dies kann erhebliche negative Folgen haben, auch in der Sicherheitsdebatte für Dänemark. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26, Mashhad 29, Isfahan 30, Shiraz 31 und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir besprechen die letzten 6 Verse der Sure Mulk. Diese Sure 67 hat 30 Verse. Als erstes betrachten wir die Verse 25 bis 27.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا إنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
Und sie, die Ungläubigen, sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Sag, nur Allah weiß darüber Bescheid, und ich bin nur ein deutlicher Warner. Wenn sie es, das verheißene Höllenfeuer, aber nahe bei sich sehen, dann werden die Gesichter derjenigen, die ungläubig sind, böse betroffen sein. Und es wird gesagt werden, das ist das, was ihr stets auf Erden spöttisch herbeizurufen wünschtet. Die Jenseitsleugner haben gegenüber den Propheten Gottes unter anderem eingewandt, sie sollten doch kundgeben, wann der jüngste Tag eintritt, wenn sie die Wahrheit sagen. Sie sagten, wie der Vers 25 wiedergibt, wenn ihr dessen so sicher seid, dann sagt, wann dies genau passiert. Daraufhin bekräftigt der Vers 26, dass nur Gott den Zeitpunkt des jüngsten Gerichtes weiß und selbst die Propheten ihn nicht kennen. Die Propheten haben jedoch durch die göttliche Offenbarung erfahren, dass es eine Auferstehung von den Toten, ein jüngstes Gericht und Jenseits gibt. Und sie haben die Menschen gewarnt, dass sie auf ihre Taten und ihr Verhalten achten sollen, damit es ihnen in der jenseitigen Welt nicht schlechter geht. Am jüngsten Tag werden nämlich laut Vers 27 diejenigen, die die Auferstehung von den Toten und das Jenseits leugnen und nicht an Gott glauben, sehr betroffen und niedergeschlagen aussehen. Denn sie werden mit den eigenen Augen das gewahr, was sie im Leben immer abgestritten haben, und begreifen, dass es für sie kein Entrinnen davor gibt. Folgendes sollte man erwägen. Erstens, wenn der Zeitpunkt des jüngsten Gerichtes nicht bekannt ist, so ist dies kein Argument dafür, dass dieses Ereignis nicht eintreten wird. Wenn zum Beispiel ein Freund euch zu besuchen verspricht, aber nicht den Zeitpunkt seines Besuches nennt, ist dies ja auch kein Beweis dafür, dass er überhaupt nicht kommen wird. Zweitens, die Aufgabe der Propheten bestand darin, die Botschaft Gottes zu überbringen und die Menschen zu warnen. Aber von sich aus haben sie niemals etwas über Dinge gesagt, über die sie von Seiten Gottes keine Offenbarung erhalten hatten. Drittens. Der Mensch muss nicht alles wissen. Zum Beispiel muss er nicht wissen, wann der jüngste Tag eintreten wird. Sollten die Menschen nämlich wissen, dass es noch sehr weit bis zu diesem Tag wäre, so würden sie ihn vergessen und unachtsam werden. Würden sie jedoch wissen, dass er sehr nahe ist, dann würden sie von einem großen Schrecken befallen und keine Ruhe mehr haben. Es folgen die Verse 28 und 29 der Sura Mulk.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
O Prophet, sag, was meint ihr, wenn Allah mich und wer mit mir ist vernichten, oder wenn er sich unser erbarmen sollte, wer wird dann den Ungläubigen Schutz vor schmerzhafter Strafe gewähren? Sag, er ist Gott der Allerbarmer, wir glauben an ihn und auf ihn verlassen wir uns, ihr werdet noch erfahren, wer sich in deutlichem Irrtum befindet. Die Götzenanbeter in Mekka dachten, wenn der Prophet Gottes stirbt, würden seine Anhänger auch zugrunde gehen und nichts vom Islam mehr übrig bleiben. Aber hier heißt es im Koran, es wird sich nichts an dem Schicksal dieser Götzendiener ändern und sie werden nicht der diesseitigen und jenseitigen Strafe Gottes entkommen, wie auch immer es dem Propheten Gottes und seinen Anhängern ergehen mag und ob sie am Leben bleiben oder nicht. Die Götzendiener sollten nicht denken, dass sie vor dem Zorn Gottes sicher sind, wenn der Prophet und seine Helfer vernichtet würden. Denn Gott ist und bleibt, und seine unendliche Macht nimmt nicht im Geringsten ab. Der Prophet soll sagen, wir glauben an diesen Gott und wir verlassen uns auf ihn, damit er das für uns will, was zu unserem Wohl ist. Wir vertrauen auf ihn und sind ihm ergeben. Aber wer wird euch Ungläubige vor dem Zorn Gottes retten? Wir können uns vor Augen halten, erstens, die Feinde des Islams wünschen sich die Vernichtung der Gläubigen, aber der Wille Gottes steht über ihren Wünschen. Sie sollten lieber an ihre Rettung vor der Strafe Gottes denken. Zweitens, der Glaube an Gott setzt Gottvertrauen ebenso voraus wie die Ergebenheit in Gottes Willen. Denn wir wissen, dass Gott allbarmherzig ist und nur das Wohl seiner Diener möchte. Drittens, die Ungläubigen erkennen erst dann ihren Irrtum, wenn sie nicht mehr vor der göttlichen Strafe sicher sind und ihre Situation ausweglos geworden ist. Wir sind bei dem letzten Vers der Sure 67 angelangt. Dieser Vers 30 lautet:
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ
Sag, was meint ihr, wenn euer Wasser versickert sein sollte? Wer sollte euch dann hervorquellendes Wasser bringen? Dieser Vers erinnert an eines der vielen Zeichen der Allbarmherzigkeit Gottes gegenüber seinen Dienern. Er erinnert an die Wasserressourcen. Dank Gottes Vorkehrungen steht den Menschen aus Quellen und Brunnen Wasser zur Verfügung. Die Quellen speisen die Flüsse, und aus den Brunnen entnehmen wir Grundwasser. Das Grundwasser ist ein Segen. Er sammelt sich an, weil der Boden unter unseren Füßen aus zwei verschiedenen Schichten besteht. Die obere Schicht ist wasserdurchlässig und die darunterliegende ist nicht durchlässig, so dass das Wasser auf ihr gespeichert wird und nicht weiter versickern kann. Wäre die Erdoberfläche vollständig durchlässig, so würde das Regenwasser in die Tiefe abwandern und außer Reichweite der Menschen geraten. Wäre aber die ganze Erdoberfläche undurchlässig, würde sich das Wasser auf ihr ansammeln. Es würden sich Sümpfe bilden und der Boden wäre nicht mehr bewohnbar und nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar. Aber dank Gottes Vorkehrung kann das Wasser an der Erdoberfläche durch den lockeren Boden einsickern und sammelt sich auf einer undurchlässigen unteren Schicht an, so dass den Menschen ein Grundwasserspeicher zur Verfügung steht, aus dem sie sich mit Wasser versorgen können. Wir werden uns bewusst. Erstens, ein gläubiger Mensch lebt zwischen Furcht und Hoffnung. Er verlässt sich nicht auf das Vorhandensein von Möglichkeiten und Gaben, sondern rechnet immer damit, dass er sie vielleicht einmal nicht mehr zur Verfügung haben könnte. Zugleich gibt er nie die Hoffnung auf seinen Herrn auf, denn er ist davon überzeugt, dass Gott immer, wenn er in seiner Weisheit eine Pforte schließt, in seiner Allbarmherzigkeit eine andere Pforte öffnet. Zweitens, wen wollen die Gottesleugner eigentlich um Regen bitten, falls auf der Erde die Niederschläge ausbleiben und eine Dürrezeit anbricht? Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Kisaman, wer bin ich? Vorgetragen von Mohsen Hasanzadeh.
Kisaman, dore derya ye dila gohar, dar sepehre sharafu اسمت و تقوا ما با خدا هم سخن و با شهدا هم راهم دختر شیر خدا خواهر سارا فر امه ساداتم من چشم احمد به مه طلعت نورانی من جای گل بوسه زهراست به پیشان که در موج بلا همه صائب بودم از طفولیت من
صبر رسولان مکرم بودن همچنان کو به هر حادثه محکم بودن خاندار سبنی یله اعظم بودن در نماز شب خود گریه مکرر کردن یاد از عشق و نماز شب مادر کردن سالها بود که می کرد فلک اون جگرن تا که غلطید به خون پیکر پاک پدرم ریخت با رفتن او پاک یتیمی به سرم روزها شام سیه شد به پیش نظرم به جگر داغ روی داغ مکرر دیدم آره های جگر خون برادر دیدم مادر و جد گرامی من از دستم رفت ساخته با غمشان تا حسن از دستم رفت چار خورشید به یک انجمن از دستم رفت بلبلی بودم و باغ و چمن از دستم رفت بعد از آن هستی من نور دو عینم می بود همه جا دل خوشی من به حسینم می بود دل شب بود که آواره شدم از وطنم محملم شم شد و هاشمیان انجمنم روح میرفت به دنبال حسین از بدنم نگهم بود بران یوسف گلگون بدنم پیش باز غم و اندوه و بلایم بردن از مدینه به سوی کرب و بلایم بردن چه بگویم که به من گشت چه ها در یک روز 18 یوسفم افتاد زفا در یک روز همرهانم همه گشتن فدا در یک روز هستیم رفت دستم به خدا در یک روز وای از آن لحظه که از پیکر من جان می رفت چه قریبان حسینم سوی میدان می من عزیز همه بودم که حقیرم کردن داغها بر جگر سوخته پیرم کردن سر دادن به هر شهر و اسیرم کردن خاک را پرده رو دست بسته به سوی شام خرابن بردن گه به ویرانه گه
نگهی بزم شرابم بردن. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین علی.
Es geht weiter mit der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute. Weiterhin gute Unterhaltung.
Ferdowsi, von gestern bis heute. Liebe Hörerfreunde, wir freuen uns, wenn Sie an der Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute Gefallen gefunden haben. Auch in diesem neuen Teil wollen wir weiter über Ferdowsi und die Auswirkungen seines Shahnameh auf die iranische Kultur sprechen.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پی افکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم.
Einige sind davon überzeugt, dass das Shahnameh das Ergebnis der vorteilhaften kulturellen Gegebenheiten während der Samaniden- und Ghaznavidenzeit war, sowie die Folge der Zusammenarbeit und Unterstützung der Freunde Ferdowsis. Aber die Wahrheit ist, dass wenn die großen Fähigkeiten und das überreiche Talent von Abolrossem Ferdowsi nicht gewesen wäre, wäre das Shahnameh nur ein gefühlloses, seelenloses Gedicht oder ein Buch über die Geschichte Irans geblieben. Ein Buch, das vielleicht bis heute vergessen oder wie das Shahnameh Abu Mansuri vollkommen verschwunden wäre oder nur Teile von ihm erhalten geblieben wären. Natürlich hätte ein derartiges Werk keine Bedeutung erlangt für die Liebe der Iraner bei der Wahrung ihrer nationalen Identität und hätte bei der Festigung der nationalen Sprache der Iraner, das heißt dem Farsi, keine Rolle spielen können.
Ferdowsi hat von Anfang bis Ende des Shahnameh sein Talent gezeigt. In allen Abschnitten, egal ob im mythischen, heroischen oder historischen, hat Ferdowsi seine Genialität bewiesen. Er hat mit seinem Können das Shahnameh auf die Stufe eines der größten lebendigen Nationalepen der Welt gehoben und zu einem einflussreichen Werk für die Festigung der Sprache und Kultur der Iraner gemacht. Andererseits hat Ferdowsi von Anfang bis Ende des Shahnameh, unabhängig davon, ob im mythischen, heroischen oder historischen Abschnitt, die Einheit von Themen und Motiven gewahrt. Er hat das Königsbuch mit Ratschlägen und weisen Erzählungen oder epischen Geschichten gewürzt und ihm nationalen Geist eingehaucht und damit die thematische Einheit gefestigt.
In nicht allzu langer Vergangenheit war das Shahnameh Ferdowsis das verbreiteste Werk der nationalen iranischen Literatur. Die Werke Saadis, insbesondere sein Golestan, das heißt also der Rosengarten, war an Schulen und allgemein bei gebildeten Menschen verbreitet und das Masnavi von Maulana kannte man unter der Gelehrten und in Aristokratenkreisen der Gesellschaft. Auch die Werke von Hafez waren in dieser Zeit mit der Hoffnung und Überzeugungen der Iraner vermischt und waren geistiger Zufluchtsort und Ratgeber. Aber das Shahnameh von Ferdowsi und insbesondere dessen Abschnitt über die Pahlevane war überall und in allen Schichten der Gesellschaft, von den Analphabeten bis zu den Gelehrten, Gefährte und Quelle für die Begeisterung und Identität der Menschen.
Das Buch der Könige oder Shahnameh ist eines der wichtigsten Elemente für den Schutz und Erhalt der iranischen Identität, Sprache und Literatur. Die Art und Weise und der Inhalt dieses Epos drangen nach seiner Verbreitung in die Adern und Wurzeln der iranischen Kultur, und dies hat die Sprache, Kultur und nationale Identität der Iraner bewahrt. Das Shahnameh hat außerdem eine Rolle bei der Wahrung der kulturellen Einheit der Völker, die das weite Gebiet Irans besiedelten, gespielt.
Das Shahnameh ist ein Werk, das sich vollkommen von den anderen Werken aus der Zeit der Ghaznaviden, ja sogar auch der Samaniden, unterscheidet. Nach Überzeugung des verstorbenen Ferdowsi-Experten und Shahnameh-Forschers Manoucheri Mortazavi ist das Shahnameh in Wahrheit eine außergewöhnliche Explosion in der Literatur dieser Zeit gewesen, und es entsprach dem Geist der Zeit und dem sozialen und nationalen Bewusstsein und Unterbewusstsein.
Dieses Werk hatte in der iranischen Gesellschaft große Beachtung gefunden und fand mitten im Leben der Menschen Einlass. Dies ist der Grund für die zunehmende Bekanntheit des Shahnameh im Laufe der Zeit, und dadurch hatte es einen großen Anteil an der Erneuerung des kulturellen Lebens in Iran.
Ferdowsi hat mit seinem Shahnameh den Herzen der Iraner neues Leben eingehaucht. Wenn Ferdowsi sagt, und das persische Volk habe ich durch dieses Persisch belebt, dann hat er den Wert seines Schaffens und seine historische Mission sehr gut verstanden.
Vor 1000 Jahren hat Ferdowsi das Shahnameh als Spiegel der iranischen Kultur vorgelegt und den Iranern ihre nationale Identität bewusst gemacht. Auch in den 1000 Jahren nach ihm hat Iran gegenüber Angriffen von Fremden und inneren Stürmen aus der epischen Kultur des Shahnameh Kraft geschöpft, bittere Ereignisse überwunden und ist weiter am Leben geblieben.
Man kann behaupten, dass das Shahnameh während dieser Zeit bezüglich dessen, was den Iranern aus alten Zeiten in Erinnerung geblieben war, eine große Rolle spielte. Mit anderen Worten haben die Namen der antiken Könige und Pahlevane mit Hilfe des Shahnameh ihren Platz in der Kultur der Iraner gefunden und sich in ihr verewigt.
Im Iran lagen im Laufe von Jahrtausenden die Schnittstellen historischer Ereignisse, und von allen Seiten wurde das Gebiet von fremden Völkern überfallen und von nomadisierenden Stämmen durchzogen. Die Aggressoren kamen und gingen, und die, die geblieben sind, vermischten sich mit den Einwohnern dieses Landes und wurden Iraner. Als die Arier in aufeinanderfolgenden Wellen in Iran ankamen, haben sie neben den Einheimischen des Gebietes, die unterschiedliche und manchmal höhere Kulturen besaßen, ein neues Leben begonnen. Auch späterhin sind große oder kleine Völker, Stämme oder Gruppen mit feindlichen oder freundschaftlichen Absichten in dieses Land gekommen und wieder gegangen. Sie haben Spuren ihrer Kultur hinterlassen, und diese haben sich mit der iranischen Kultur vermischt.
Das Shahnameh Ferdowsis hat die gemeinsamen nationalen Erinnerungen und die iranische Kultur wiederbelebt. Ferdowsi hat im Schahname eine Gesellschaft mit brillanter Kultur und Vollgutem sowie mit verderbten Feinden skizziert. Und die Iraner haben sich im Laufe von Jahrhunderten durch das Lesen und Hören der Ereignisse und Geschichten im Schahname als die Kinder und Erben der gerechten Herrscher, der tapferen Pahlevane und der aufopferungsbereiten Männer und Frauen gefühlt. Und Ferdowsi hat mit Schahname die antike Kultur Irans mit der großen und würdevollen Lehre des Islams verbunden.
Unter Berücksichtigung der großen, verschiedenartigen Naturlandschaften, wie zum Beispiel Wüsten, Steppen, Gebirgen und so weiter, war es notwendig, dass die Bewohner dieser verschiedenen Gebiete Irans auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden werden und eine Basis für ihre Konvergenz geschaffen wird. Und hierbei hat das Schahname durch die Wiederbelebung der iranischen Kultur und der gemeinsamen historischen Erinnerungen der in Iran sesshaften Völker eine wesentliche Rolle gespielt.
Die Überfälle nomadisierender Völker und Stämme war eine weitere Bedrohung für die iranische Identität und Kultur. Es bestand die Gefahr, dass sich die Mythen dieser Eindringlinge im Gedächtnis der in Iran sesshaften Völker niederschlagen und ihre Sprachen den Platz des Farsis einnehmen. In diesem Fall hätte die Kultur und Identität der Iraner ihren Platz verloren. Folglich hätten die in diesem Gebiet Sesshaften genau wie die Bewohner Mittelasiens und des Oströmischen Reiches Byzanz oder die einheimischen Amerikas unter den Einfluss der Sprache die Identität und Kultur der sie beherrschenden Völker eingenommen.
Der russische Orientalist Bartels beendete seine Ausführungen über Ferdowsi mit diesem Satz. Solange es in der Welt den Begriff Iraner gibt, ist auch der ehrenvolle Name des großen Dichters, der seine ganze und große Liebe seiner Heimat gewidmet hat, verewigt. Ferdowsi hat das Schahname mit seinem Herzblut geschrieben und wurde dafür mit der Liebe und Achtung des iranischen Volkes belohnt. Für heute verabschieden wir uns hiermit aus dieser Sendereihe und wünschen allen eine gute und zufriedene Zeit.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.